Glaubensschwund, Priestermangel, Vereinzusammenlegungen, alles mögliche Ursachen dafür, dass es heute immer schwieriger wird, einen Priester zu den vielfältigen persönlichen Fragen des alltäglichen Glaubens befragen zu können. Radio Horeb will diese Situation ein wenig auszugleichen helfen und so grüßt Sie und damit auch besonders alle Hörer von Radio Maria Südtirol aus München, Leon Bichler zur aktuellen Ausgabe von Frag dem Pfarrer zum Glauben. Hier haben Sie in der nächsten knappen Stunde die Möglichkeit, den Bestsellerautor Pfarrer Ulrich Filler aus Köln mit all jenen Fragen rund um den christlichen Glauben zu löchern, die Ihnen schon lange unter den Nägeln brennen. Egal, ob es um Liturgie, um den Katechismus oder etwa um persönliche Glaubenszweifel geht. Kommen Sie mit uns ins Gespräch darüber. Die Nummer dafür lautet 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte folgende Nummer wählen: 0049 89 517 008 008. Und damit zunächst an Sie, Pfarrer Filler. Willkommen auf Radio Horeb. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Grüß Gott.
Pfarrer Filler, zu Beginn dieser Sendung eine Frage aus der Redaktion, nämlich bezüglich der Wandlungsworte. Man hat da ja sich ja regen Diskussionen hingegeben bezüglich dieses Stichwortes Promultes, also für viele, mein Leib, der für viele hingegeben wird, hat Papst Benedikt hier gesagt, heißt es richtig. Und davor hieß es ja, mein Leib und mein Blut, das für alle hingegeben wird. Und jetzt gibt es da eine eindeutige Regelung. Ich würde Sie bitten, nochmal die Hintergründe kurz zu schildern und auch folgende Frage zu beantworten, nämlich sei es öfter schon zu beobachten, dass manche Pfarreien, manche Priester sich einfach nicht dran halten, dass die einfach noch den bisherigen Wortlaut in der Messe verwenden. Ist es, welche Konsequenzen hat es und wie sollte man sich da als Gläubiger verhalten, wenn man sowas beobachtet?
Ja, es geht hier also um die Frage, wie die Wandlungsworte übersetzt werden sollen, übersetzt werden können, wie es sinnvoll ist, sie zu übersetzen. Und da geht es also darum, dass es um das Konsekrationswort über den Kelch geht. Also die Wandlungsworte zum Brot lauten, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Und bei den Wandlungsworten über dem Wein, bei den Kelchworten, heißt es, nehmt und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Und hier ist eben eine Übersetzung gewählt worden im deutschen Messbuch, das bisher gültig ist und Verwendung findet, die den originalen Wortlaut interpretiert. Denn tatsächlich heißt es im Original, im Lateinischen, pro multis, also müsste man übersetzen, mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Man hat damals, als man diese Stelle übersetzt hat, einer theologischen Meinung folgend gedacht, dass eigentlich der Sinn dieses Herrenwortes besser zum Ausdruck kommt, wenn man übersetzt für alle. Mittlerweile sind, glaube ich, die Mehrzahl der theologischen Meinungen dazu so, dass man sagt, wir können eigentlich nicht am originalen Wortlaut des Herrn interpretieren. Wir müssten eigentlich es so verwenden, wie es in der Bibel steht, wie es auch die evangelischen Christen beten, wie es auch vorlesen, wenn die entsprechenden Stellen der Passionsgeschichte vorgetragen werden, sodass eben der Beschluss darin besteht, und das hat die Kirche eben auch festgelegt, dass in der neuen Auflage des Messbuchs jetzt dann auf Deutsch auch wieder übersetzt werden soll, das Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Hintergrund ist natürlich auch, auf der einen Seite möchte Gott, dass alle Menschen gerettet werden, möchte Gott das Heil aller Menschen. Das ist natürlich auf der einen Seite ganz unstrittig. Es soll nicht bedeuten, dass einige Menschen von dem Heilswillen Gottes ausgeschlossen sind. Aber eben hat Jesus dieses Wort so gesagt, wobei natürlich auch die Kirche es war, die die Wandlungsworte so formuliert hat, wie sie heute in der Messe verwendet werden. Das ist ja keine 1:1 Übersetzung aus der Bibel, sondern man hat eben hier aus den verschiedenen Stellen der Evangelien, die vom letzten Abendmahl berichten, den Text so zusammengefügt. Das ist eben auch die Aufgabe und der Auftrag der Kirche, die Feier des Gottesdienstes festzulegen und festzuhalten und zu gestalten, wie das gebetet werden soll und wie die Messe gefeiert werden soll. Und wir haben nun die Situation gerade heute, dass wir eben noch nicht eine neue deutsche Übersetzung des Messbuches haben. Das ist eben eine Aufgabe, wo die deutschen Bischöfe schon seit vielen Jahren eigentlich daran sind, die neue dritte Auflage des lateinischen Messbuches ins Deutsche zu übersetzen. Und da gibt es sicher einen gewissen internen Streit und verschiedene Diskussionen darüber. Die römische Vorgabe lautet, dass die lateinischen Texte für den Gottesdienst möglichst nah am Original übersetzt werden sollen. Viele deutsche Liturgiewissenschaftler wünschen sich aber eher, dass eine freiere Übersetzung vorgenommen wird. Und ich denke, dass innerhalb dieses Richtungsstreites die Umsetzung des neuen Messbuchs auf Deutsch zu kurz kommt. Und deshalb warten wir seit Jahren darauf, dass dieses neue Messbuch erscheint. Wir haben ja das neue Gotteslob. Da ist bereits die richtige Übersetzung verwendet worden. Aber eben in dem aktuell gültigen Messbuch, das für die Messe vorgesehen ist, steht noch die Übersetzung für alle. Deshalb ist es eben für den Priester, der daran gehalten ist, sich an das Messbuch zu halten, und solange der Bischof nicht sagt, ihr sollt diese neue Übersetzung jetzt vornehmen, und der Bischof von Köln zum Beispiel das noch nicht getan, solange müssen wir eigentlich auch das Wort für alle sprechen. Denn wir sind eben daran gehalten, uns auch an die gültigen liturgischen Bücher zu halten.
Ja, vielen Dank, Pfarrer Filler, für diese Klarstellung bezüglich der Wandlungsworte Christi, und zwar auch besonders im Hinblick auf die Thematik, ob es eben für alle oder für viele heißt und wie eben jetzt damit auch umgegangen wird mit der Klarstellung von Papst Benedikt, dass man hier für viele verwenden soll. Ich lade jetzt auch nochmal an dieser Stelle alle Hörer herzlich dazu ein, ihre Fragen rund um den katholischen Glauben hier live an Pfarrer Ulrich Filler, unseren Experten, unseren Glaubensexperten und dem Bestsellerautor aus Köln, zu stellen. Und zwar unter der folgenden Rufnummer. Innerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 089 517 008 008. Und außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Jetzt haben wir auch schon eine erste Anruferin in der Leitung und ich begrüße ganz herzlich Frau Wollkopf aus Baden. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler.
Sie haben eine Frage zum Heiligen Geist.
Ja. Und zwar war ich auf einem Gebetstag am Dienstag und da war ein sehr guter Priester, ein sehr frommer Priester, und er hat über den Heiligen Geist gesprochen und dass er hat gesagt, dass er immer auf die Fürsprache der Mutter Gottes eigentlich ausgegossen wird, dass die Mutter Gottes immer darum bittet, dass der Heilige Geist ausgegossen wird. Und dann habe ich in meinem Herzen so diese Frage gekriegt, Also die habe ich nicht dargestellt, die kam mir dann so hinterher und ich bin froh, dass ich sie heute stellen darf. Wieso ist es dann eigentlich so, dass gerade in den Freikirchen und bei den evangelischen Geschwistern so viel Heiliger Geist zu finden ist, wenn es die Mutter Gottes ist, die den eigentlich vermittelt? Also entweder wir Katholiken beten so eifrig zur Mutter Gottes, dass die bei unseren Geschwistern dann den Heiligen Geist ausgießen kann in Fülle, oder das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, wie das möglich ist dann.
Ja, natürlich ist die Mutter Gottes auch für die evangelischen Christen zuständig.
Ja, wahrscheinlich.
Und für alle anderen Menschen auch. Und natürlich.
Genau. Die werden einfach beschenkt, ja.
Und alle Menschen, die gerettet werden, ganz egal, ob sie Buddhisten sind oder Muslime oder wie auch immer, alle, die gerettet werden, werden durch Christus gerettet, ob es ihnen klar ist oder nicht. Genauso wird eben, wenn Maria diejenige ist, die immer für uns eintritt, die jeden Menschen im Blick hat und die eben das, was ihre Aufgabe war, mich Christus in die Welt hineinzubringen, das tut sie heute auch. Und deshalb ist sie eben auch diejenige, die auch durch ihre Bitte und ihr Gebeten, ihre Fürsprache uns den Heiligen Geist herabfleht. Und das kommt eben dann tatsächlich auch allen Menschen zugute.
Habe ich jetzt verstanden. Gut. Ja, schön, dass es so ist.
Genau.
Ja, ich bedanke mich herzlich für die Antwort.
Ganz gern.
Ja,
alles Gute nach Baden.
Danke, gleichfalls.
Ja, Pfarrer Filler, vielen Dank für diese prägnante Antwort auf diese Hörerfrage und daher auch an dieser Stelle nochmal die Einladung an all unsere weiteren Hörer, auch hier anzurufen, wenn sie sich schon länger mal gedacht haben, wie ist das denn eigentlich im Katechismus gemeint oder eben auch in der Liturgie vielleicht irgendwas ihnen nicht ganz klar ist, nutzen Sie jetzt die Chance, und stellen Sie Ihre Frage rund um den katholischen Glauben, kann das alles Mögliche sein. Und zwar stellen Sie diese Frage live an Pfarrer Filler hier auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Die Nummer dafür ist die 089 517 008 008. Außerhalb von Deutschland bitte 0049 89 517 008 008 wählen. Pfarrer Filler, wenn es um den Gottesdienst geht, fragen sich manche, was kann ich denn eigentlich tun, wenn mir der Gottesdienst in meiner eigenen Pfarrkirche nicht gefällt? Ich kann ja jetzt nicht einfach die Liturgie eigenmächtig ändern, aber das immer hier über mich ergehen lassen, das ist für manche auch keine Option oder fast schon eine Art Qual. Was raten Sie denn Menschen, die dieses Problem haben?
Ich denke, wir haben eine ganz legitime Vielfalt von Gottesdienstformen, die sich alle innerhalb des ordentlichen Rahmens bewegen, vom lateinischen Hochamt bis hin zum Jugendgottesdienst mit Taizé-Gesängen zum Beispiel. Also es gibt eine ganz große Bandbreite liturgischen Handelns und Feierns. Da ist noch nicht mal jetzt mit eingeschlossen, dass es auch tatsächlich Missbräuche in der Liturgie gibt. Und da muss man eben auch schauen und überlegen, wo finde ich eigentlich meine geistliche Heimat? Und da denke ich, ist es völlig legitim auch zu sagen, wenn in meiner eigenen Pfarrkirche ich mich nicht zu Hause fühle und nicht geistig beheimatet fühle, dann kann ich ja versuchen, irgendwo anders einen Ort zu finden, wo der Gottesdienst so gefeiert wird, dass ich mich auch da einfügen kann und da zufrieden bin. Also es ist überhaupt nicht verboten, andere Kirchen aufzusuchen. Es ist wahrscheinlich eher die Frage, welche Möglichkeiten ich praktisch habe, welche Wege ich auf mich nehmen muss. Das ist in einer großen Stadt wie Köln zum Beispiel viel einfacher, ganz verschiedene Kirchen zu besuchen und den Gottesdienst mitzufeiern, Klöster aufzusuchen und in einer solchen Gemeinschaft die Messe mitzufeiern, als wenn ich irgendwo in einem kleinen Dorf lebe. Da ist man natürlich wahrscheinlich viel mehr auf den Pfarrgottesdienst angewiesen. Und natürlich ist es eben so, wenn ich halt merke, es sind Missstände irgendwie da im Gottesdienst, die ich gar nicht gut ertragen kann, ist es immer gut, das Gespräch zu suchen. Also mit dem Priester, dem Pfarrer freundlich zu sprechen, zu fragen oder hinzuweisen darauf, das ist immer das Erste. Ich bin immer dankbar, wenn Menschen, die Fragen haben, die Kritik äußern, die irgendwas nicht verstehen, wenn sie zu mir kommen und mit mir sprechen und wir das versuchen können, gemeinsam zu klären. Und wenn das nicht funktioniert und fruchtlos ist, muss man überlegen, welche anderen Möglichkeiten es gibt. Tatsächlich hat man als Gläubiger wahrscheinlich keine große Stellschraube, an der man drehen kann, um da etwas zu ändern. Manchmal bleibt vielleicht auch nur dann die Suche nach einem anderen Gottesdienstort.
Ja, vielen Dank für diese Klarstellung, Pfarrer Filler. Jetzt haben auch schon erste Hörer die Möglichkeit genutzt, hier anzurufen. Und als nächstes begrüße ich in der Leitung Frau Feltin aus dem Saarland. Grüß Gott, Frau Feltin.
Ja, grüß Gott. Bin ich auf Sendung?
Ja, jetzt sind Sie auf Sendung.
Ja, ich möchte mich auf die Aussage beziehen, dass Jesus ja gesagt haben soll, oder die Übersetzung so nicht richtig ist, dass er sein Blut vergossen hat für viele und nicht für alle. Jetzt habe ich eine Frage. Sie sagen aus dem Lateinischen ins Deutsche, aber Jesus hat doch Aramäisch gesprochen. Was hat denn Jesus in seiner Muttersprache gesagt?
Genau, und wir haben das Neue Testament auf Griechisch aufgeschrieben und da steht auch für viele. Und das ist sicher auch das, was Jesus dann im Aramäischen gesagt hat. Also hier ist eigentlich sind sich alle eigentlich ziemlich einig darüber, dass es hier keine undeutliche Textpassage ist oder kein undeutlich oder mehrdeutiges Vokabular verwendet wird, sondern im Griechischen, im Lateinischen ist ganz klar für viele, steht da für viele und das ist auch die korrekte Übersetzung im Deutschen.
Aber da muss ich jetzt doch noch hinzufügen, es fällt mir sehr schwer, das anzunehmen, weil doch Jesus für alle Menschen gestorben ist. Warum dann die Aussage für viele?
Genau, das ist eben dann, als man das war ja auch früher für viele in der alten, in Anführungszeichen, in der alten Messe vor der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils. Es ist für viele auch in der Lutherbibel zum Beispiel. Es ist immer schön zu sagen, dass es hier eigentlich auch die evangelischen Christen für viele übersetzen, weil es einfach tatsächlich faktisch so ist. Und da ist halt eben auch die Frage dann eröffnet, wie kann man das verstehen? Und ist nicht deshalb die Übersetzung für alle eigentlich sinngerechter? Und hier kann man sagen, auf der einen Seite, was eben den Heilswillen Gottes angeht, ist natürlich gemeint, dass Gott das Heil aller Menschen möchte. Aber Gott gibt den Menschen eben auch die Freiheit, Nein zu sagen. Und man muss eben auch sehen, das ist halt das Wort des Herrn, was zuverlässig bezeugt ist. Und man muss es dann stehen lassen, auch wenn es vielleicht dann unbequem wird und manche Fragen aufwirft, die man dann eben beantworten muss.
Ist Ihre Frage damit beantwortet?
Ja, also für mich schon, aber ich denke an die vielen Menschen, die sich ja nicht so genau mit den theologischen Aussagen beschäftigen, für die könnte das schwer sein. Weil ja, wir alle haben Menschen, die bis zu ihrem Tode fast nichts glauben, ja. Und dann ist das eine schwere Situation, dass man eben schon weiß, dass Jesus gesagt hat, für viele und nicht für alle.
Ja, man muss eben auch das Evangelium als Ganzes sehen, und muss eben auch sehen, dass Jesus ganz oft davon spricht, dass der Mensch in der Gefahr steht, das ewige Heil zu verwirken, dass das Gericht kommen wird, dass die Barmherzigkeit ein großes Kriterium ist, dass die Hölle eine reale Gefahr ist, die droht. Und diese ganze Seite der Botschaft des Herrn, die keine Drohbotschaft ist, sondern die eine Frohbotschaft ist, weil Christus uns zeigt, dass wir das ewige Heil erreichen können, dass Gott die Liebe ist, dass er barmherzig ist, aber gleichzeitig er uns auch klar macht, wie ernst unsere Lage ist, dass wir uns entscheiden müssen. Und das ist manchmal unangenehm und ja, es verstört uns, aber wir dürfen deshalb auch diese Seite nicht ausblenden.
Ja, das ist schon, also das habe ich schon so verstanden, ja.
Und es ist eben, zeigt uns auch, dass wir eben in der Verantwortung stehen, füreinander zu beten. Das ist ja eben das Großartige, dass wir als Christen die Möglichkeit haben, anderen zu helfen. Und wenn Sie sagen, es gibt so viele Menschen, die ich vielleicht kenne und die gar nicht glauben und die gar nicht aktiv sind und praktizieren, da ist für mich immer das Evangelium von dem Gelähmten ein ganz tolles Beispiel. Dieser Gelähmte, der zu Jesus getragen wird und das Haus ist umlagert von einer großen Menschenmenge, kein Durchkommen. Und die Freunde des Gelähmten tragen ihn, er kann überhaupt nichts machen. Er kann nichts machen und er sagt auch gar nichts. Man weiß gar nicht, ob er da gerne hin möchte oder nicht. Die Freunde machen das. Sie tragen ihn auf das Dach, sie tragen das Dach ab, sie lassen ihn durch diese Lücke hinunter zu Jesus. Und Jesus sagt ihm erstens, deine Sünden sind dir vergeben und zweitens, steh auf und geh. Und der Gelähmte muss überhaupt nichts tun. Und die einzigen, die was getan haben, sind seine Freunde, die ihn zu Christus gebracht haben. Und ich denke, das ist ein wunderbares Bild dafür, wie wir füreinander eintreten können bei Christus, dass wir eben sagen können, gut, das sind Menschen, die sich nicht interessieren und die ganz passiv bleiben und die vielleicht keine wütenden Atheisten sind, aber die eben mit dem Glauben nichts anfangen können. Und diesen Freundschaftsdienst kann ich tun, indem ich für sie bete und sie so geistig zu Christus bringe, damit er sie heilen kann, damit er ihnen die Schuld verzeihen kann, damit sie aufstehen können und gehen. Und das ist eigentlich, finde ich, diese Aufforderung an uns alle, dass wir diesen Freundschaftsdienst füreinander tun.
So, okay, ich sehe das auch so. Ja, vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Ja. Alles Gute, Frau Feltin.
Ja, danke schön. Wiederhören.
Wiederhören. Ja, Pfarrer Filler, noch einige weitere Anrufer sind hier in der Leitung und haben die Chance genutzt, hier jetzt ihre Fragen an Sie zu stellen. Und daher begrüße ich als nächstes Herrn Schröttke aus Mönchengladbach. Grüß Gott, Herr Schröttke.
Ja, grüße Gott auch zusammen und Herr Pfarrer Filler. Danke, dass Sie sich diese Mühe unterziehen, muss man ja sagen. Das ist ja auch ein Stück sich preiszugeben und
sehr
dazu
gerne
zu stehen. Und ich bin ja nur einer, der das den Leuten nicht gerne einfach macht. Dadurch, dass ich halt Standpunkte beziehen musste, schon in der Diaspora als Junge.
Ah, okay.
Und jetzt bin ich bei dem Punkt, gut, das eine haben Sie mir schon beantwortet, diese stellvertretende Sühneleistung, stellvertretend auf offener Gebet und nicht, dass man nur hingeht und ich will, dass alle eins sein, indem wir alle den Cracker beziehen. Wie Sie das mit dem, Gelähmten erzählt haben, ist mir eben spontan auch wieder der Hauptmann eingefallen. Selbst das, der Hauptmann, und das ist ja wieder dann im Hinblick auf priesterliches Handeln, stellvertretend für seine Untergebenen. Das wollte ich noch hineingeben, jetzt zu der Problematik, die ich habe, und wo ich mich frage, soll ich mich noch mehr zurückziehen? Ich bin sowieso einer, der selten zur Eucharistie geht, aus einem Groll heraus, mich dann wirklich versuche vorzubereiten und versuche auch mal meine Bequemlichkeiten wegzuschieben. Und dann ist mir eben jetzt passiert zu Drei Könige im Dom. Ich habe gedacht, jetzt gehe ich doch mal wieder nicht nur anbetend in den Empfang, sondern persönlich. Und auf dem Weg dahin kommt mir ein großer, schlanker, junger Mann entgegen, der die Hostie in der Hand hält und so vor sich hin sinnierend von der Kommunionbank wegwandert. Da habe ich dem Herrn nur gesagt, die Eucharistie ist zu verzehren und nicht durch die Gegend zu tragen. Spricht mich eine ältere Dame an, ja, er wäre ja ganz gescheit und die hätten ihm ja auch gesagt, er wäre ganz anstellig und er würde auch das richtig machen. Hat ihm aber keinen weiteren Hinweis gegeben. Der Mann dazu hat sich bedeckt gehalten. Stickum hat der junge Mann den dann doch verzehrt. Ob es getan hätte, wenn keiner was gesagt hatte, weiß ich nicht. Ich habe ähnliche Sakrilegien schon öfters beobachtet in anderen Zusammenhang, also von wegen, wir schmeißen mal ein Taschentuch und dann den Brillen irgendwie. Diesen Falle habe ich mich nachher geärgert. Ich habe nur gesagt, dann bin ich ja froh, dass ich was gesagt habe, wenn Sie sagen, er versteht das, und bin gegangen und hatte trotzdem keine Ruhe mehr zum persönlichen Empfang. Wie soll ich das sehen? Soll ich es ignorieren?
Ich finde, Sie haben das in dem Moment ausgezeichnet gelöst, dass Sie ebenso beherzt waren, auch jetzt diesen Mann anzusprechen und ihm eben auch freundlich oder bestimmt zu sagen, dass die Kommunion verzehrt werden soll. Das ist ein Ärgernis, das ich auch schon manches Mal beobachtet habe. Ich sage den Leuten immer, wenn ich sehe, dass sie mit der Kommunion weggehen, dass ihnen die Kommunion sofort verzehrt werden soll. Es ist ein Missbrauch, den man leider häufig antrifft. Ich finde, Sie haben das genau richtig gemacht und haben da gut reagiert. Und ja, inwieweit ist dann ein Groll oder eine Aufregung plötzlich da, die die persönliche Andacht dann verhindert? Das muss man wahrscheinlich auch selbst entscheiden in der Situation. Ich denke, gerade solche Fragen sind immer auch beim Beichtvater gut aufgehoben, wenn Sie einen Priester haben, wo Sie auch regelmäßig beichten können. Der wird Ihnen auch da sicher dann ganz persönlich den richtigen Ratschlag geben. Aber ich fand es gut, wie Sie das gelöst haben.
Dann lassen wir es erstmal so stehen. Es kann natürlich sein, dass etwas anderes hochgekommen ist dabei. Das müsste ich dann nochmal nachdenken. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau. Ich habe versucht, es zu verdrängen, um mich wirklich auf den eucharistischen Fang zu konzentrieren. Aber es ist dann schwierig. Ich möchte ein Beispiel dazu geben. Ich war mal Küster und wir haben einen Vortrag haben sollen eigentlich über die neuen Medien. Der Monsignore aus Rom, also nicht aus Rom war er nicht, der hat dort vergeblich studiert, hat trotzdem Monsignore-Titel gekriegt, hatte sich nicht vorbereitet. Wir kriegten dann eine Dame, die über Eucharistie und Gemeinschaft geredet hat und dann begründen wollte, dass das früher in der O-Kirche offen gewesen wäre, was ich natürlich nicht glaube. Ich habe das dann anders dargelegt. Ich möchte dieses Beispiel auch bringen. Ich will nicht diese ganzen Begründungen der Neuzeit lagen. Ich habe da gesagt, dass Christus mit Leib und Seele und ganz und vollständig in der Eucharistie ist und entsprechend zu behandeln ist, zeigt sich schon am Tarzisius, dass man einen Diakon zu den zu dem Gefangenen im Kolosseum schickte und dass es nicht beliebig war, dass man einfach irgendeine Feier feierte, um dann Gemeinschaft zu feiern und mit den Herren. Das habe ich dargelegt und gesagt, und da braucht es in der Urkirche keine schriftlichen Zeugnisse. Die schriftlichen Zeugnisse kamen, als der Zweifel groß wurde, und es ist nicht notwendig, den Zweifel wieder zu beharren. Greife ich dazu sehr vor?
Ich denke, dass einfach das lebendige Zeugnis der Kirche von Anfang an eigentlich seit dem letzten Abendmahl damit angefangen ist eigentlich das Zeugnis der Kirche, dass Christus gegenwärtig ist in den heiligen Gestalten und dass eben die Christen in den ersten Jahrhunderten sich versammelt haben, um den Herrentag zu feiern, weil sie ohne den Herrn in der Eucharistie nicht Christen sein konnten. Wir wissen das aus Verhörprotokollen aus der Christenverfolgungszeit im 3. und 4. Jahrhundert, die römische Beamte angefertigt haben, auch des Kaisers, die eben gesagt haben, diese Christen haben gesagt, wir können ohne den Herrentag und die Eucharistie nicht sein. Und sie haben lieber die Verhaftung und Folter und Tod auf sich genommen, als die Eucharistie und die Sonntagsmesse zu verraten. Und das ist eigentlich ja ein schlagendes Zeugnis dafür, dass nicht irgendeine die eucharistische Frömmigkeit und der eucharistische Glaube nicht irgendwie im Mittelalter erst entstanden ist, sondern dass das von Anfang an das lebendige Herz der Kirche gewesen ist. Da finde ich, gibt es überhaupt keinen Zweifel dran.
Ja gut, dann danke ich erstmal für die Ausführung.
Sehr gerne.
Alles Gute. Wiederhören, Herr Schottke. Pfarrer Filler, jetzt haben wir noch weitere Anrufer, die auf Ihren Rat warten, rund um den katholischen Glauben. Als nächstes begrüße ich in der Sendung aus Germering Herrn Lohkamp. Grüß Sie Gott.
Ja, grüß Sie Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler. Ich habe zwei Fragen. Das eine bezieht sich auf die Realpräsenz und das andere auf den Segen. Und zwar, ich war früher bis 2005 evangelisch, also eine recht lange Zeit. Und deswegen bezieht sich das auf die Ökumene. Ich habe jetzt leider einmal flüchtig bei Radio Horeb reingehört und da war die Rede eben von dem evangelischen Gottesdienst, wo auch Jesus Christus real anwesend ist, die Gegenwart also auch da ist. Das habe ich nie erlebt. Und es war für mich also schon ein, eine riesige Sache, dass ich dann bei der Eucharistiefeier in der katholischen Kirche und auch bei der Beichte war da genau dasselbe. Das war keine Wirksamkeit woanders, sondern nur in der katholischen Kirche. Das, ich kann das nur so sagen. Jetzt meine Frage, diese Realpräsenz, habe ich mich da jetzt verhört? Ist das tatsächlich so? Das können ja auch meine eigenen Mängel sein, dass ich sie nicht wahrgenommen habe im evangelischen Gottesdienst. Aber mir schien das tatsächlich so richtig real und teilweise schmerzhaft auch so zu sein. Vielleicht setze ich die zweite Frage einfach hinten an. Hier war ein ökumenischer Gottesdienst am Wohnort und also da ist alles völlig okay gewesen, so wie ich das eben subjektiv empfinde. Aber es ging anschließend bei Kaffee und Kuchen um das Gespräch, dass der Segen in der katholischen Kirche, oder besser gesagt, die evangelische Schwester hat dort gesagt, der Segen in der evangelischen Kirche, da hätten Sie, also die Evangelischen, eine andere Auffassung. Ich habe das Gespräch nicht mehr weiter fortgesetzt, weil ich ja dann von meinen Erlebnissen da so hätte erzählen müssen und das wäre ja dann eventuell ein Konflikt geworden. Aber die Frage ist, gibt es, ich kann das nicht sehen, dass es da einen Unterschied im Segen gibt, und die wichtigste Frage ist eigentlich die Realpräsenz, wie immer ich das jetzt auch wahrgenommen habe, ich verlasse mich ja da auf mich selber, mir schien das so zu sein, dass es eben in der evangelischen Kirche nicht der Fall ist. Können Sie mir da mehr Sicherheit geben auf diesem Boden?
Ich kann es versuchen, ja. Also es ist so, die evangelische Kirche gibt es ja nicht, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche evangelische Kirchen, Gemeinden und Kirchenverbände. Und es geht ja schon bei den Reformatoren los. Da ist es eben auch unterschiedliche Wissen, also dass etwa Zwingli oder Calvin die Realpräsenz ganz abgelehnt haben und gesagt haben, es ist einfach ein reines Symbol des Herrn, während Luther die Realpräsenz angenommen hat für den Augenblick des Empfangs des Abendmahls. Und da ist also schon mal eine gewisse Unterschiedlichkeit in der Glaubenslehre bei den Reformatoren festzustellen. Ich selbst habe aus meiner Erfahrung mit evangelischen Christen, mit denen ich gesprochen habe, evangelischen Pfarrern, noch nie erlebt, dass irgendwo diese ursprüngliche lutherische Vorstellung von der wirklichen Realpräsenz im Augenblick des Empfangs des Abendmahls heute vertreten wird. Also ich denke, dass eigentlich, bin kein Experte für die evangelische Kirche in Deutschland und kann also auch nur aus meinen Erfahrungen sprechen, die ich gelesen habe, glaube nicht, dass die Realpräsenz im katholischen Sinne, dass eben tatsächlich eine Transsubstantiation stattfindet, dass eben hier Christus gegenwärtig wird mit Gottheit und Menschheit, mit Leib und Seele, und dass diese Gegenwart andauert, solange die Gestalten existieren, das ist, glaube ich, nirgendwo in der evangelischen Kirche, bei evangelischen Christen verbreitet. Ist ja leider eines der großen Themen, die uns trennen. Daran hängt eben auch das Thema, was ist ein Sakrament überhaupt, was ist die Kirche, was ist das Priestertum? Das ist eigentlich genau eine von den ganz großen Fragen, wo wir unterschiedliche Auffassungen sind, leider immer noch. Und Ähnliches gilt vom Segen. Ich denke, wüsste nicht, dass es da eine wesentlich andere Auffassung gibt von dem, was Segen ist und Segen bedeutet. Benedizere, Gutes sagen, Gutes wünschen. Auch wir können einander segnen, Eltern segnen ihre Kinder, Menschen segnen einander, der Priester segnet die Gemeinde und wünscht einfach, dass der Segen Gottes auf uns herabkommt und uns erfüllt. Und dieser Wunsch ist sicher bei evangelischen, bei katholischen Christen in der gleichen Weise vorhanden.
Eine ganz kurze zusätzliche Frage. Also die Die Gegenwart Christi in der Eucharistie und durch die Transsubstantiation ist ja ganz klar definiert. Darauf mir ging es um die allgemeine Wahrnehmung des Gottesdienstes. Also wenn jetzt, sagen wir mal, besonders begeistert oder wie im New Age meinetwegen sehr euphorisch beispielsweise gesungen worden ist oder so etwas, ob da das nicht möglich, man kann natürlich jetzt meinen, damals in der New Age Bewegung wäre der Hare Krishna anwesend gewesen, aber gibt es solche Phänomene auch im evangelischen Gottesdienst, also nicht in der Kommunion, sondern sozusagen im allgemeinen Vollzug?
Das, was Sie beschreiben, ist ja ein sehr subjektives Geschehen.
Ja, klar.
Dass die einzelnen Gottesdienstbesucher dann subjektiv wahrnehmen oder ob sie fühlen oder spüren, dass Christus gegenwärtig ist. Das ist natürlich eine Frage, die ich Ihnen auch nicht beantworten kann. Da müsste man Studien anschauen oder mit den Menschen sprechen, wie sie das empfinden. Weil das ja eine ganz subjektive Wahrnehmung ist.
Ja, ja, ja. Also ich danke sehr herzlich. Es kommt ja oft hauptsächlich darauf an, dass man das einfach mal ausspricht und eine Antwort kriegt. Also ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihren Dienst.
Sehr gerne.
Bei Radio Horeb.
Viele Grüße nach Germering. Vielen Dank, Herr Lohkamp, für Ihre Fragen.
Ja, danke schön.
Wiederhören.
Wiederhören.
Pfarrer Filler, eine Hörerin aus München möchte gerne eine Frage an Sie übermitteln, und zwar fragt sie sich, wie die Stelle gemeint ist in der Bibel, wo es eben davon heißt, dass Jesus, dass nach dem Kreuzestod Jesu Christi ein Erdbeben entstanden sei und dass sogar die Toten aus den Gräbern aufgestanden seien, herumgelaufen seien und dann vielen auch erschienen wären. Sie fragt sich, welchen Sinn diese Szene überhaupt hat. Sie versteht das gar nicht. Vermutlich scheint ihr das irgendwie ja unglaubwürdig und sie würde gerne mehr darüber erfahren von Ihnen.
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil wir erstmal sehen, dass die Evangelien alle unterschiedlich berichten. Wir finden viele Unstimmigkeiten. Und ich vergleiche es manchmal mit dem Bild von einem Autounfall, den unterschiedliche Zeugen beobachten. Und wir wissen vielleicht alle, dass diese Zeugenaussagen auch oft sehr unterschiedlich sind, weil Menschen einfach die Dinge unterschiedlich und verschieden wahrnehmen. Und genauso haben auch die vier Evangelisten aus ganz unterschiedlichen Zeugenperspektiven die Geschehnisse mitverfolgt oder davon gehört oder Berichte gelesen und zusammengefügt und so ihr Evangelium zusammengebaut. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es in manchen Stellen Abweichungen gibt oder man gar nicht genau weiß, wie ist es eigentlich geschehen, was ist eigentlich geschehen. Und das gilt besonders auch für die Berichte um den Tod und die Auferstehung des Herrn, die Osterberichte. Es ist eine spannende Arbeit, wie ein Puzzle zu versuchen, die Evangelien nebeneinander zu legen und zu fragen, was ist denn eigentlich genau wann geschehen? Was ist denn, wer war zuerst am Grab? Was war mit den Frauen? Wann ist Christus den Aposteln erschienen? Und wie passen da die Emmaus-Jünger hinein? Und so weiter und so fort. Da gibt es eine ganze Reihe von Fragen, die man, glaube ich, auch gar nicht letztlich befriedigend beantworten kann. Und so eine Stelle ist eben auch diese eine Stelle, dass es ein gewaltiges Erdbeben gibt, dass die Toten auferstehen und den ganz vielen Menschen begegnen. Ich glaube, man kann da jetzt einfach keine befriedigende Erklärung zu geben. Man muss einfach sehen, dieses unglaubliche Ereignis der Auferstehung Christi, diese Geburtsstunde unseres Heils, die ganze Welt verändert hat. Dieser eine Moment, der uns die Tore des Himmels öffnet und der uns das Leben Gottes schenkt. Dieser Moment, der den Tod ein für alle Mal besiegt und dem ganzen Universum das Heil bringt, ist so gewaltig, unvorstellbar und über alle unsere Fantasie hinausgreifend, dass wir eben einfach nur sehen können, hier haben die einen so reagiert, die anderen haben so reagiert, die einen meinen, es wäre ein Geist gewesen und andere haben eben tatsächlich vielleicht gesehen, dass es ein Erdbeben gab und dass Tote auferstanden sind. Letztlich restlos klären kann man das sicher heute nicht. Man muss es einfach als ein Zeugnis für dieses gewaltige Ereignis der Auferstehung des Herrn betrachten.
Ja, vielen Dank für die Beantwortung dieser übermittelten Hörerfrage, Pfarrer Filler. Und jetzt haben wir eine Anruferin aus der Schweiz in der Leitung, die jetzt auch schon länger wartet. Und so begrüßen wir ganz herzlich bei uns auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol Frau Müller-Würth. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer Filler. Ich rufe an aus der Schweiz, aus dem Kanton Luzern, nähe bei Baldegg. Und zwar habe ich eine Frage, eine Begriffsunklarheit der Bezeichnung der Kirchenleute, vor allem der Kirchenmänner. Da ist einfach jeweils die Aussage von einem Pastor, der hat unlängst im Radio Horeb Exerzitien geleitet. Und dann denke ich, wie kann das sein? Bei uns ist einfach absolut ein Pastor ein reformierter Pfarrer. Und diese Begriffsunklarheit finde ich einfach verwirrend. Jetzt hätte ich gern mal gewusst, was ist ein Priester, was ist ein Diakon und was ist ein Pastor?
Genau, das sind also zwei verschiedene Gattungen, könnte man sagen. Beim einen geht es um das Weiheamt, das Weihesakrament. Das ist dreistufig. Man wird eben geweiht zum Diakon, zum Priester und zum Bischof.
Ja.
Und das ist eben das, was das Sakrament vermittelt, die Gnade, dass man eben von Christus zu diesem besonderen Dienst ausgesucht wird und man wird dann zum Diakon, danach wird man zum Priester geweiht und dann wird man zum Bischof geweiht. Das sind also die drei Begriffe, die das Sakrament bezeichnen. Und daneben gibt es jetzt noch Titel, die die Kirche sich ausgedacht hat im Laufe der Zeit. Also Titel wie Kardinal oder Monsignore oder Pfarrer oder Pastor oder Kaplan oder Vikar oder Domkapitular oder sonst irgendwas, das sind alles Titel. Und hier muss man sagen, gibt es keine einheitliche Regelung. Das ist in jedem Bistum für die Priester unterschiedlich. Ich kann Ihnen sagen, es ist eben in unserem Erzbistum Köln, es ist so, wenn man zum Priester geweiht wird, dann bekommt man einen Titel, das ist zunächst Kaplan. Kaplan ist der Priester in den ersten Jahren seines priesterlichen Wirkens. Und dann, wenn man einige Jahre Kaplan gewesen ist, bekommt man den Titel Pfarrer. Das ist also dann den Titel, den man hat, und dann ist man eben Pfarrer. Das ist der Titel des Priesters. Mancher wird vielleicht dann noch Stadtdechant oder bekommt noch andere Titel dazu, aber der Priester tut immer das Gleiche von seinem Wesen. Er ist wie ein Arzt, der auch erst Arzt im Praktikum ist und dann vielleicht später Oberarzt wird oder Chefarzt wird. Aber Arzt ist er eben immer und genauso ist der Priester immer Priester, hat eben verschiedene Titel. Bei uns ist der Titel Pastor gebräuchlich bei den Leuten, aber offiziell gar nicht vorhanden. In manchen Gegenden sind die Pastoren eben die evangelischen, die Pfarrer, die katholischen Priester. In manchen Gegenden ist es umgekehrt. In manchen Bistümern gibt es auch einen Titel Pastor neben dem Titel Pfarrer, also es ist ganz unterschiedlich. Die katholische Kirche ist bunt und vielfältig und das spiegelt sich auch in der Wahl der Titel der kirchlichen Würdenträger wider. Und da gibt es keine allgemeine Regelung.
Aber das kann eben auch Verwirrung stiften, wenn man von Pastor spricht in der katholischen Kirche und dabei ist es dann ein reformierter Pfarrer.
Ja, klar. Es kommt dann eben darauf an, wie Sie es gewohnt sind. Und Sie müssen eben sehen, dass es gibt halt keine einheitliche Regelung, sondern es ist ganz unterschiedlich.
Ja, aber es ist eigentlich schade, dass es nicht einheitliche Regelung gibt.
Das müssen wir an die Bischöfe weiterleiten, die vielleicht im Einvernehmen mit ihren evangelischen Kollegen. Nein, es ist einfach natürlich auch so, dass es natürlich auch teilweise regional gewachsen ist und dass man eben damit vertraut ist, zu sagen Pfarrer oder zu sagen Pastor. Und ja, es ist eben ein Zeichen auch der Vielfalt der Kirche. Und das ist vielleicht manchmal eben beschwerlich, aber manchmal ist es eben auch schön zu sehen, dass der Glaube nicht einheitlich und langweilig nur ist, sondern eben auch seine Facetten und Vielfältigkeiten hat.
Ja, Vielfalt ist schon schön, aber dass man doch klar erfahren kann, wozu gehörig ist. Ob er der reformierten Kirche zugehörig ist oder der katholischen.
Was man sich ja nicht nur am Titel festmacht, sondern was eben auch ja, wenn jetzt ein Referent auftritt, dann wird sicher da auch deutlich gemacht werden, ob er katholisch oder evangelisch ist. Und das macht sich auch an seinen Aussagen oder an einer näheren Bezeichnung kann man das deutlich machen. Vielleicht muss man eben auch darauf achten, dass das dann eben in so einem Programm, was ausgestrahlt wird, auch ganz klar deutlich gemacht wird, sicher.
Es hat mich einfach irritiert, weil das bei den Exerzitien im Radio Horeb mal so vorgekommen ist. Auch ja. Ich bedanke mich sehr für diese Ausführungen.
Ja, gerne.
Danke. Alles Gute. Adieu, Herr Pfarrer. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Adieu.
Pfarrer Filler, jetzt hat auch noch eine weitere Anruferin eine Frage übermitteln lassen. Und zwar fragt Frau Göpp, wie das denn jetzt genau ist in der evangelischen Kirche. Wir haben vorhin schon über die Heilige Eucharistie gesprochen. Und Frau Göpp hat ein katholisches Eucharistieverständnis eben von der Wandlung von Brot und Wein in Fleisch und Blut Christi durch die Wandlungsworte eines geweihten Priesters. Und jetzt fragt sie sich, wie ist es dann in der evangelischen Kirche möglich, beziehungsweise wie genau stellen die evangelischen Christen sich vor, dass Jesus Christus bei ihnen beim Abendmahl gegenwärtig ist? Können Sie das nochmal kurz und knapp wiederholen bzw. skizzieren?
Genau, die evangelischen Christen kennen ja keine Priesterweihe, kein Weihepriestertum, nur das gemeinsame Priestertum aller Getauften. Und der ordinierte Pfarrer ist eben ein Christ, wie andere auch, der eben berufen ist, vor allen Dingen das Wort Gottes zu verkünden. Und natürlich stellen sich evangelische Christen auch eine Gegenwart des Herrn vor, der gesagt hat, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Aber sie haben eben keine hierarchische Kirche, kein Weihepriestertum und nicht die Vorstellung, dass Christus einen Menschen damit beauftragt, ihm seine Stimme zu leihen und seine Hände zu leihen und sich selbst zur Verfügung zu stellen, damit Christus durch diesen Menschen, durch diesen Priester handeln kann. Und dass eben tatsächlich, wenn die Heilige Messe gefeiert wird, die Realpräsenz stattfindet, dass Christus wirklich gegenwärtig ist, leibhaftig. Und auch bei der Frage, wie ist es zu verstehen, dass die Messe auch das Kreuzesopfer ist, dass auch das Kreuz aber vergegenwärtigt wird, gibt es sicher manche theologische Unterschiede. Das wäre nochmal eine eigene Sendung wert. Da müsste man sehr fein sich vorarbeiten und fragen, was ist genau damit gemeint. Aber da gibt es sicher wesentliche Unterschiede. Aber ich denke, dass eben auch die Gegenwart des Herrn, der in seiner Gemeinde lebendig ist und der symbolisiert wird durch Brot und Wein oder Traubensaft, der dann gereicht wird, dass das gemeinsame Mahl eben in Erinnerung an das letzte Abendmahl ein Zeichen auch der Verbundenheit mit Christus ist, dass so etwas eben auch bei evangelischen Christen geglaubt und angenommen wird. Und dass eben einfach hier, wie gesagt, auch da müsste man natürlich jetzt im Einzelnen fragen, wie subjektiv das wahrgenommen wird von evangelischen, wie vielleicht auch von katholischen Christen. Aber von der Theologie her, von der Dogmatik her, von der Glaubensüberzeugung her ist es eben hier tatsächlich so, dass sie eben diese sakramentale Struktur, dieses Priestertum, und die Realpräsenz ablehnen und daran nicht glauben.
Vielen Dank. Bei unserer Sendung Frag den Pfarrer zum Glauben sind jetzt schon seit langem noch zwei Hörer in der Leitung, die darauf warten, auch noch eine Antwort zu bekommen. Und ja, in Anbetracht der wenigen verbleibenden Zeit wollen wir versuchen, auf diese Fragen jetzt wenigstens noch knapp einzugehen. Ich begrüße als nächstes in der Sendung Herrn Gnann aus Regensburg. Grüß Gott, Herr Gnann.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe eine Frage, und zwar aus dem 1. Korintherbrief 14. Und da schreibt der Apostel Paulus, jagt der Liebe nach, strebt aber auch nach den Geistesgaben. Und da spricht er auch von Zungen. Wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Er redet geheimnisvolle Dinge, er baut sich selbst auf. Und dann sagt der Apostel Paulus auch, schreibt hier, ich wünschte, ihr alle würdet in neuen Zungen reden. Wie wird das in der katholischen Kirche vermittelt? Oder gibt es diese Gabe überhaupt noch? Oder wie? Was sagt dein Pfarrer da dazu?
Ja, es gibt verschiedene Charismen, sagt man dazu, Geistesgaben, Gottesgaben, die, von denen die Bibel erzählt, die Paulusbriefe, die Apostelgeschichte, dass sie eben in der frühen Zeit der Kirche gegenwärtig waren. Dazu gehört die Zungenrede, also das vom Heiligen Geist erfüllte Reden, das für Außenstehende vielleicht auch manchmal unverständlich dann gewesen ist. Es gibt das Charisma der Krankenheilung, dass eben durch die Handauflegung Kranke geheilt wurden. Und solche Charismen sind dann im Laufe der Zeit in der Kirche verschwunden. Leider. Es gibt sie heute zum Beispiel, dieses Zungenredenphänomen findet man bei charismatischen Bewegungen. Da kann ich aber nicht viel zu sagen, außer dass es das Phänomen tatsächlich gibt. Gerade
also
die
gibt
Gabe
es auch heute noch.
Gibt es auch heute noch in manchen Teilen, aber eben in der Normalität und Wirklichkeit unserer Pfarrgemeinden hier in Deutschland tauchen diese Charismen der frühen Kirche nicht mehr auf.
Gut, vielen Dank.
Gerne.
Ja, Pfarrer Filler, also kann man nicht einfach sagen, wenn jemand in Zungen redet, dass das automatisch schlecht sei. Also manche erheben ja den Vorwurf, dass man da schließlich nicht wisse, was man sage, wenn man einfach so vor sich hinrede und dass man nicht wisse, ob man da nicht Gott beleidigen würde und ob das nicht Sünde sei. Wie sehen Sie das? Kann man denn sündigen, wenn man gar nicht, ja, sozusagen weiß, was man sagt? Eine Sünde muss ja immer bewusst sein, oder?
Genau, also ich kann nur dann eine Sünde begehen, wenn ich erstens frei bin, das zu tun, wenn ich nicht gezwungen werde, sondern freiwillig das mache. Und wenn ich auch erkenne, dass es falsch ist und mein Gewissen mir sagt, das soll ich nicht tun, das ist die Voraussetzung immer für eine Sünde. Und ansonsten muss man eben solche Phänomene ja beobachten, untersuchen und um Rat fragen, wie das zu bewerten ist. Wie gesagt, das kenne ich auch nur aus zweiter Hand und das kann ich nicht viel zu sagen.
Kein Problem. Also jetzt haben wir noch eine letzte Anruferin in der Leitung, und zwar Frau Konrad aus Bonn-Koblenz. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer Filler, ich habe, das ist schon ein paar Jahre her, in einer Messe meinem Pfarrer am Ende der Predigt sagen hören, er ist ja nicht wirklich auferstanden. Und dann war ich so innerlich aufgewühlt, dass ich nach der Messe ein älteres Paar angesprochen habe. Ich habe einfach gedacht, ich hätte mich verhört. Und ich wollte die Leute fragen, ob sie das auch gehört haben. Haben sie dann gesagt, nein, und ich soll doch zu ihm hingehen, er ist doch ein netter Kerl und so weiter. Ja, wie kann ein Priester so etwas sagen?
Das kann ich Ihnen auch nicht beantworten, diese Frage.
Bitte?
Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Der heilige Paulus schreibt, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist unser Glaube sinnlos. Und das ist tatsächlich so. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist unser ganzer Glaube sinnlos. Und wie ein Priester in der Predigt sagen kann, er ist gar nicht wirklich auferstanden, das entzieht sich meinem Vorstellungsvermögen, damit verrät er das Evangelium und die Kirche und seine Aufgabe. Und das muss man ihn tatsächlich selbst fragen. Was glaubst du eigentlich, wenn du nicht mehr daran glaubst, dass Christus auferstanden ist? Das ist das Zentrum und der Eckstein unseres christlichen Glaubens.
Ja, ganz genau. So sehe ich das auch. Und ich weiß nicht, ob ich heute würde ihn vielleicht direkt ansprechen, aber ich war so verwirrt, dass ich es gar nicht glauben konnte. Also.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man dann sehr verwirrt ist,
wenn das ist ja der
ein
Punkt,
Pfarrer das die Auferstehung Christi leugnet.
Ja. Ja, der ist, ist heute pensioniert. Ich habe ihn auch nicht mehr gesehen. Einmal noch mal hier bei uns ausgeholfen. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Naja.
Sie sagten ja, Sie haben sich vielleicht sogar verhört. Das haben Sie ja selbst nicht ausgeschlossen, weil eben die anderen Gläubigen...
Ja, weil das so verwirrend war für mich, aber...
Ja, wollen wir hoffen, dass Sie sich vielleicht tatsächlich verhört haben. Und ansonsten ist das Gebet auch für die Priester immer eine ganz wichtige Sache.
Ja, er hat auch den Leuten gesagt, sie brauchen bei der Wandlung nicht zu knien. Die Leute haben darauf gehört, wenn ich dort heute noch mal hingehe, stehen die Leute immer vor mir. Also er hat verschiedene Dinge da gebracht, wo ich nichts mit anzufangen weiß.
Gut, wollen wir auch alle Hirten der katholischen Kirche mit ins Gebet nehmen und die Dinge versuchen auch anzusprechen persönlich, wenn es möglich ist, und ansonsten drüber beten. Das ist jetzt aus meiner Sicht ein Vorschlag. Wollen wir so verbleiben?
Ja, danke, danke, Frau Filler.
Alles Gute, Gott segne.
Ja, Pfarrer Filler, das war auch schon die letzte Live-Frage. Eine Frage habe ich noch übermittelt bekommen. Jetzt wird schon langsam knapp. Aber so kurz noch, eine Dame hat gefragt, ob im Winter durch den Friedensgruß in der Kirche per Hand nicht das Erkältungsrisiko zu groß sei, und ob man sich da nicht auch anderweitig den Frieden zusprechen könne, zum Beispiel durch so eine Verneigung oder ein Zulächeln wie bei den Asiaten oder so. Sehen Sie das ähnlich?
Das werde ich manchmal gefragt. Es ist ja so, dass der Friedensgruß, also das Zeichen des Friedens, sich zu geben, mich die Hand zu reichen, nicht zwingend vorgeschrieben ist für die Heilige Messe. Es steht im Messbuch, man soll es dort machen, wo es üblich ist, kann der Priester auffordern, gebt euch ein Zeichen des Friedens. Manche haben hygienische Bedenken, gerade in der Jahreszeit, wo die Grippe überall lauert und andere Viren auf uns warten. Ich finde, hier sollte er die Freiheit haben, das zu machen oder auch nicht zu machen, wenn er nicht möchte. Da sollte man keinen Zwang aufbauen. Wenn jemand nicht die Hand reichen möchte, dann kann er vielleicht freundlich nicken oder eine kleine Verneigung machen oder sich einfach hinknien währenddessen. Ich denke, das wird jeder respektieren, zumal manchmal leider auch das dann ausufert zu einem allgemeinen Händeschütteln. Es reicht ja völlig aus, wenn ich symbolisch rechts und links die Hand gebe. Es geht nicht darum, jedem in der Kirche persönlich meinen Frieden zu wünschen. Das sprengt den Rahmen dieses Zeichens. Und ja, es gibt Überlegungen auch, liturgiewissenschaftliche Überlegungen, ob der Friedensgruß so sinnvoll ist, ob er an der Stelle so sinnvoll ist, dass kann man auch jetzt theoretisch noch im Hintergrund diskutieren.
Und okay, ja, also das kann man dann auch nochmal genauer
fühlen, ja.
Verstehe. Also die Sendezeit geht schon dem Ende entgegen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich heute wieder Zeit für uns genommen haben bei Frag dem Pfarrer zum Glauben. Vielen Dank, Pfarrer Filler.
Sehr gerne.
Auch unseren Hörern vielen Dank fürs Einschalten und fürs Anrufen. Die Sendung können Sie gerne als Podcast auf horeb.org herunterladen oder beim CD-Dienst bestellen. Für Sie hat Leon Bichler in München moderiert. Und jetzt bitte ich Sie, Pfarrer Filler, noch um die Spendung des priesterlichen Segens.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.